Leben heißt Veränderung. Der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Was verändert das Alter? Was brauchen junge, was brauchen ältere Menschen? Das sind zwei von vielen Altersfragen in der Psychotherapie. Diese Staffel sucht und findet Antworten. Griffige Bezeichnungen wie Generation X, Y, Z oder Boomer legen nahe, dass es deutliche Unterschiede zwischen den Altersgruppen gibt. In der Weltwahrnehmung und auch in der Lebensweise. Ist das so? Und was genau unterscheidet die Generationen? Mit dieser Frage werden PsychotherapeutInnen in Interviews oft konfrontiert. Heute schauen wir uns den sogenannten Generationengap näher an und wen er vielleicht am stärksten betrifft. Zu Gast ist heute Professor Dr. Julia Asband. Sie ist Kinder- und Jugendtherapeutin im Verfahren der Verhaltenstherapie. Und sie hat an der Universität Jena eine Professur inne für klinische Psychologie des Kindes- und Jugendalters. Zu ihrem Forschungsgebiet gehören unter anderem Psychophysiologie, Angststörungen und Auswirkungen gesellschaftlicher Krisen auf Kinder und Jugendliche. Spannende Themen. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung, Frau Zwick.
Haben Sie einen TikTok-Account?
Nein. Tatsächlich habe ich keinen. Ich habe mir aber gerade vorgestern in der Behandlung habe ich mir von einer Jugendlichen ihren TikTok-Account oder ihren Stream zeigen lassen. Also das heißt, ich weiß, wie TikTok aussieht. Ich habe aber selber keinen Account.
Zu welcher Generation gehören Sie?
Ich bin Jahrgang 1985 und dementsprechend ein Kind der 90er, die ja gerade überraschenderweise wieder sehr in geworden sind.
Wie ist es denn mit dem Altersunterschied? Ab wann bemerken Sie den Altersunterschied?
Ich glaube, das ist so eine Frage, die extrem subjektiv ist. Und ich will da mit einer kleinen Anekdote anfangen. Ich habe gerade angefangen, meine Ausbildung zu machen. Damals war ich, glaube ich, 26, 27. Und ich hatte einen 18-Jährigen in Behandlung und dachte mir noch so, ja, okay, den verstehe ich ja ganz gut. Und er erzählte mir irgendwas und meinte dann zu mir, ach, das verstehen Sie nicht, das ist Jugendsprache. Also das heißt, aus seiner Perspektive war ich damals eben mit 8, 9 Jahren älter, durchaus schon eine ganz andere Generation. Und ich finde, es ist immer wieder so eine Frage von einem individuellen Zugang, wie sehr man sich auf eine andere Person einlässt. Und die kann das natürlich trotzdem als einen ganz gravierenden Unterschied wahrnehmen in der Generationszugehörigkeit.
Ja, das spielt ja auch eine Rolle. Also die Gegenübersitzenden, was die so denken und für Vorstellungen haben von zum Beispiel jetzt einer älteren Person. Wir haben jetzt schon ein paar Mal den Generationsbegriff also laut werden lassen. Das ist ja so einer, der geht so um 20 oder 25 Jahre. Ist das denn einer, den man gut gebrauchen kann?
Ich persönlich finde ihn etwas sperrig, weil man sich ja auch immer wieder fragt, also gerade wenn man sich dann diese offiziellen Generationendefinitionen anschaut und dann ist das ja so gefühlt, innerhalb von 2, 3 Jahren wechselt dann der Generation und dann sollen die Menschen, die, keine Ahnung, Mitte der 90er geboren worden sind, mehr mit denen aus der Mitte der 80ern als Anfang der 2000er zu tun haben. Das ist ja irgendwie alles ein bisschen schräg. Was ich durchaus verstehen kann, ist, dass sich einfach Anfang der 2000er beziehungsweise bis zu den 2010er Jahren tatsächlich sehr viel an den Lebenswelten geändert hat. Also wächst man auf mit dem Internet. Ich finde auch so eine Geschichte, hat man sein Abi mit Internet gemacht oder ohne? Hat man, aber nein, auch einfach ist man damit aufgewachsen, dass man Kontakte in die ganze Welt hatte oder eben nicht. Also das heißt, ich würde es, glaube ich, sehr stark auch an bestimmten gesellschaftlichen Ereignissen festmachen oder natürlich auch durchaus die Corona-Pandemie. Also wo war ich in meiner Lebenswelt, als die Corona-Pandemie losgegangen ist? Wo war ich in meiner Lebenswelt, als das Internet in unser Leben gekommen ist, als die Smartphones in unser Leben gekommen sind? Und das ist natürlich immer diese externen Ereignisse einfach interagieren mit dem, wo ich mich gerade in meiner internen Entwicklung befinde und damit natürlich auch eine andere Lebenswelt bedeuten.
Sie forschen nun auch zum Kinder- und Jugendalter. Wenn wir jetzt diese Altersunterschiede, den Einblick in Lebenssphären und Lebensbedingungen nehmen. Wozu haben Sie da genau geforscht?
Wenn ich mich mit dem Thema Altersentwicklung, zum Beispiel von der frühen bis zur späten Kindheit oder der Jugend, und auch da sind die Unterschiede schon ganz enorm, beziehungsweise die Interaktionen mit anderen Faktoren. Und das heißt, ein Faktor, mit dem ich mich zum Beispiel beschäftige, ist das Erziehungsverhalten von Eltern. Und ich finde, daran macht sich das auch eigentlich ganz gut deutlich, was schon innerhalb der, ich sag mal, der ersten 15 Jahre der Entwicklung eigentlich so passiert, was für Anforderungen es einfach an ein Erziehungsverhalten je nach Alter des Kindes gibt. Das heißt, wenn die Kinder ganz klein sind, muss ich natürlich als Eltern 24/7 da sein. Ich muss so schnell wie möglich auf Signale des Kindes reagieren. Ich muss ihm helfen, sich selber zu regulieren. Ich muss es versorgen. Je älter das Kind wird, desto eigenständiger wird es und desto mehr muss ich mich als Elternteil natürlich zurücknehmen. Desto mehr muss ich an bestimmten Stellen auch sagen, ich muss mein Kind selbst scheitern lassen, damit es selbst Lernerfahrungen machen kann. Das heißt, hier geht es zum Beispiel immer wieder auch darum, wenn wir zum Beispiel eine pathologische Entwicklung haben, also zum Beispiel Kinder, die eine Angststörung entwickeln, eine Depression entwickeln, ADHS entwickeln, welches Verhalten der Eltern kann das vielleicht mit begünstigen, weil sie zum Beispiel immer noch zu viel an Unterstützung und Struktur mit reingeben und sich eigentlich wieder zurücknehmen müssten. Genauso wie zum Beispiel, welche Art von Wärme brauchen eigentlich Kinder und wo müssen sie an bestimmten Stellen aber vielleicht auch so ein bisschen mal, ich sage das mal etwas poetisch, den rauen Wind des Lebens spüren, um einfach eigene Erfahrungen machen zu können, auch selber lernen zu können, sich zu regulieren. Und das ist etwas, wo man das, glaube ich, auch relativ stark als Eltern erlebt und wo, was sich auch in der Forschung zeigt, dass es so eine kontinuierliche Anpassung an die Entwicklung des Kindes braucht.
Damit sind wir jetzt nicht beim Alter der Kinder, sondern ihrer Eltern?
Ja, beziehungsweise wir sind da durchaus auch beim Alter der Kinder und natürlich auch bei einer Anforderung, wenn wir jetzt bei dem Digitalen erstmal bleiben, was ja interessant ist, dass Eltern mit einer Lebensrealität des Kindes umgehen müssen, die sie selber gar nicht kennen. Und da sind wir natürlich, glaube ich, bei einem der Knackpunkte. Es ist interessanterweise, genau heute ist die neue Stellungnahme der Leopoldina zum Umgang mit sozialen Medien erschienen. Ich weiß nicht, ob Sie sie schon gesehen haben. Es gibt neue wissenschaftliche Empfehlungen, die zum Beispiel eben auch eine ganz strikte Einschränkung des Smartphone und vor allem sozialen Medienkonsums für Kinder und Jugendliche fordern. Und das ist aber etwas, was für Eltern einfach natürlich auch eine Lebenswelt ist, die man nicht kennt und die damit eine ganz hohe Unsicherheit mitproduziert. Zugleich ist sie sehr wenig reguliert, das ist dann aber auch eher ein politisches Thema. Aber das heißt natürlich, das ist auch eine Anforderung an Eltern, wo sie nicht darauf zurückgreifen können, wie haben denn das meine Eltern damals mit mir gemacht? Also das ist ja oft so ein Modell, was man im Kopf hat, ob das jetzt gut ist, das lasse ich jetzt mal dahingestellt, aber zumindest, wo man sich dran orientieren kann. Und das heißt, hier sind wir schon natürlich dabei, dass die Kinder sich entwickeln und aber einfach in einer anderen Lebenswelt aufwachsen, was wiederum für die Eltern ein schwieriger Zugang ist, weil sie das einfach nicht kennen und weil sie kein Modell haben, wie sie damit umgehen sollen.
Ja, und das werden die Kinder auch nicht eins zu eins erzählen oder überhaupt erzählen können. Sie haben ja jetzt von Depressionen gesprochen. Was wirkt sich da eigentlich am stärksten negativ aus jetzt bei den jüngeren Kohorten?
Also grundsätzlich sind es ja immer ganz viele verschiedene Faktoren, die auf so eine psychische Erkrankung beziehungsweise die Entwicklung davon einwirken können. Der eine Faktor ist sicherlich, gibt es vielleicht Lebensumstände, die Unsicherheit produzieren, gerade bei Depressionen auch sowas wie ein Wegfall von positiven Beziehungen. Also das heißt, auch ein Elternteil, das zum Beispiel verstirbt oder eine Trennung der Eltern, einfach so Erfahrungen, wo man jemanden verliert, irgendwas, was wichtig ist, aber wo es immer auch eine gewisse biologische oder genetische Grundkomponente gibt, also eine gewisse Sensibilität zum Beispiel auch für genau solche Erfahrungen. Und grundsätzlich, was wir jetzt, glaube ich, schon haben, was neu ist und was es so vielleicht, oder was ich zumindest so interpretieren würde, auch wenn wir noch nicht die richtige Studienlage dazu haben, ist, dass wir über soziale Medien oder generell das Internet auch einfach viel mehr mitkriegen, was in der Welt passiert. Das heißt, wir haben natürlich eine Bedrohungslage oder eine Bedrohungswahrnehmung, die wir früher so nicht hatten, weil die nicht jederzeit zu uns einfach ins Haus reingeflattert ist. Das heißt, eben vor 50 Jahren, man hat entweder den Fernseher angestellt oder die Tageszeitung bekommen und dann wusste man, was in der Welt passiert. Heute kann man den Angriffskrieg auf die Ukraine livestreamen. Man kriegt mit, wie im Gazastreifen Menschen verhungern. Das sind einfach wahnsinnig schreckliche Bilder. Und die gab es natürlich früher auf die eine oder andere Art und Weise auch schon. Aber sie waren nicht so omnipräsent und nicht so nah erfahrbar. Und das ist natürlich dann wiederum auch was, wenn Kinder da einfach einen unbeschränkten Zugang haben, wo sie einfach dann auch selber überlegen müssen, wie kann ich jetzt damit umgehen? Bin ich jetzt dafür verantwortlich? Muss ich etwas tun? Kann mir das selber passieren? Was natürlich wahnsinnig überfordernd ist. Und das ist natürlich etwas, wo wir auch eine neue Lebenswelt haben, die dann auch dazu führt, dass es einfach eine Unsicherheit über die Zukunft mit entsteht. Und das ist etwas, was ich schon was zumindest, also was sich auch in Studien zeigt und was ich auch aus vielen Berichten von Jugendlichen höre, ist diese, eine Jugendliche hat das mal sehr prominent geschildert, dass sie gesagt hat, schon seit sie jugendlich ist, dass sie immer mit so einem, wie so einem schwarzen Schleier eigentlich aufwächst oder dass sie das Gefühl hat, sie hat gar keine Zukunft, weil immer irgendeine andere Katastrophe irgendwo am Horizont lauert. Und das ist etwas, was, glaube ich, schon etwas ist, was, wenn wir jetzt wieder zu dem Generationenbegriff zurückkommen, was für die aktuelle Generation an Jugendlichen und jungen Menschen etwas ist, was vielleicht vorher so nicht in dieser Intensität da war.
Und das wäre auch mit Tschernobyl nicht vergleichbar.
Ich kriege die Frage ganz oft gestellt und da muss man einfach sagen, man kann keine valide Antwort dazu geben, weil wir nicht die Forschungsdaten haben, um eine Vergleichbarkeit zu schaffen. Wenn wir damals zum Beispiel schon Kohortendaten gehabt hätten von Erwachsenen, von Kindern und Jugendlichen, die wir auch heute noch nicht haben, aber wo man einfach zum Beispiel die psychische Belastung oder auch den Bezug zu solchen Großereignissen hätte feststellen können, dann könnten wir natürlich heute sagen, wir gehen heute anders damit um, wir gehen genauso damit um und so weiter und so fort. Aber wir können eigentlich nur darüber spekulieren, weil sich einfach zu viele Dinge gleichzeitig geändert haben.
Wir kommen immer wieder bei den Medien an, bei den sozialen Medien auch, bei der digitalen Welt. Gibt es noch Einflussgrößen, die zu berücksichtigen wären? Also die auch noch einen Effekt auf das Leben der Kinder und Jugendlichen und der jungen Erwachsenen haben, mit dem man vielleicht auch nicht so rechnet. Denn am Ende geht es ja auch immer um die Fragen, die PsychotherapeutInnen in der Praxis dann stellen.
Also die sozialen Medien würde ich immer auch eher als das Medium bezeichnen, wie bestimmte Themen dann zu den Kindern und Jugendlichen kommen. Die haben natürlich auch ihre eigenen Tücken. Aber ein großer Punkt daran ist natürlich auch, dass bestimmte Themen verstärkt werden. Also zum Beispiel haben wir dann häufig auch die Jugendlichen mit einer Essstörung, die dann über Social Media einfach noch mehr Content dazu bekommen, wie wichtig es ist, dünn zu sein und solche Geschichten. Und auf der anderen Seite, wir leben in einem Zeitalter der Polykrise, wie das dann auch genannt wird. Also es kam, glaube ich, sehr stark ins Bewusstsein mit der Covid-19-Pandemie. Wir haben Krieg in Europa. Wir haben natürlich Kriege, die schon lange vor sich hingeschwelt sind und einfach jetzt wieder eskaliert sind, wie zum Beispiel der Nahostkonflikt. Wir haben über allem schwebend auch die Klima- und Biodiversitätskrise. Und das ist natürlich auch was Jugendliche mittlerweile wissen. Und wo sie auch natürlich das selber nicht lösen können. Also keiner von uns kann das alleine lösen. Und wo aber natürlich auch einfach unsere Lebensgrundlagen an sich bedroht sind. Und wo man natürlich immer noch etwas tun kann. Also wir sitzen jetzt beide hier bei 35 Grad in unseren jeweiligen Büros, wo es natürlich dann manchmal schon deutlich wird, aber wo auch einfach klar ist, das wird noch schlimmer. Und das heißt also, wir haben einfach diese ganz vielen verschiedenen Krisen und was die eigentlich alle gemeinsam haben, ist, die kann kein Mensch alleine lösen, auch kein Erwachsener, auch kein Land kann sie alleine lösen. Und das heißt, da kommt dann diese ganze politische Dimension noch mit rein, die für Jugendliche natürlich nochmal umso einmal, das, also natürlich, sie beschäftigen sich, glaube ich, sogar noch mehr in der Schule mit als viele Erwachsene, aber wo sie auch zum Beispiel wenig Handlungsspielraum haben, weil sie zum Beispiel noch nicht wählen dürfen, weil sie oft auch in der Politik nicht gehört werden oder zumindest nicht auf die Art und Weise, wie es ihnen vielleicht helfen würde.
Das klingt schon so nach den sehr engagierten Jugendlichen. Gibt es da eine größere Spanne, die Sie gesehen haben?
Also zum einen ist es so, dass wir aus internationalen Studien wissen, dass sich 3/4 oder halt so 75% der Jugendlichen und jungen Erwachsenen machen sich Gedanken zum Beispiel über Sorgen um die Klimakrise, Biodiversitätskrise. Also das sind schon hochrelevante Themen. Das schwankt oft auch, je nachdem, was gerade so in der Welt passiert. Also 2022 war dann das Thema Krieg zum Beispiel weiter oben auf der Agenda. Was ich dann durchaus so auch zum Beispiel im direkten Patientinnenkontakt erlebe, ist eher so ein ganz starkes Bedürfnis nach Sicherheit. Und zum Beispiel auch zu sagen, ich möchte meine berufliche Zukunft so planen, dass ich ein sicheres Einkommen habe. Das sind praktisch nicht unbedingt die großen Träume, sondern eher, ich will versuchen, dass in meinem kleinen privaten Umfeld alles so sicher wie möglich ist. Es gibt natürlich weiterhin auch die Jugendlichen, die InfluencerInnen werden wollen und so weiter und so fort. Aber das ist so das, wo ich das Gefühl habe, wenn man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt diese aktivistische Perspektive einnimmt, dann zu sagen, okay, wie kann ich das irgendwie hinkriegen, dass ich mir meine Sicherheit zumindest für mich selbst gewährleisten kann.
Und das wäre dann quasi schon auch ein Generationeneffekt.
Das ist so die Frage. Auch da haben wir wieder keine verlässlichen Daten. Das ist halt eben unser Generationenthema. Und Wo man natürlich, wo ich mir durchaus auch vorstellen kann, dass das auch früher ein Thema war, dass auch natürlich Sicherheit eine gewisse Rolle gespielt hat. Aber oft geht es ja darum, welches Thema gewichtet man wie stark. Und das ist vielleicht dann eben zum Beispiel für mich als Kind aus den 80ern noch eher auch so ein Thema war, vielleicht auch, wo will ich mich selbst verwirklichen und weniger, was ist vielleicht auch einfach ein sicherer Job, in den ich reinkommen möchte.
Wie nahe kommt man an die Lebensrealität, die Bedingungen, die ja, Entwicklungswünsche heran durch Fragen? Oder gibt es da etwas, so einen Teil, den PsychotherapeutInnen sich selbst aneignen sollten, um ein Verständnis jetzt von Menschen um die 20 zu bekommen?
Ich glaube, das eine ist dieses offene Nachfragen, wirklich dabei auch offene Fragen zu stellen. Und da haben wir uns in einer anderen Studie durchaus auch mit beschäftigt, inwiefern sich PsychotherapeutInnen ihrer eigenen Privilegien bewusst sind, weil PsychotherapeutInnen allein dadurch, dass unsere Ausbildung extrem teuer ist, kommen eher aus privilegierten Verhältnissen, sind eher weiß, sind eher, kommen in der Regel, kommen oft auch aus Bildungsfamilien. Ich glaube, es gibt andere Berufsgruppen, da ist es noch extremer, aber wir sind eben durchaus privilegiert, insofern, dass wir auch keine, nicht die, die praktisch die nicht repräsentativ sind für die deutsche Bevölkerung. Es gibt zum Beispiel wenig KollegInnen mit Migrationshintergrund. Und das heißt, dass man sich dieser Privilegien natürlich irgendwo auch bewusst sein muss, Fragen stellen muss. Und was ich aber dabei auch nochmal wichtig finde, ist auch wirklich sich der eigenen Grenzen bewusst zu sein und gar nicht den Anspruch zu haben. Und ich glaube aber, das tun auch viele, dass man gar nicht den Anspruch hat, alles perfekt verstehen zu können, sondern an bestimmten Stellen vielleicht auch sagen zu müssen, ich bin hier in einer kompletten Haltung des Nichtwissens. Sie haben vorhin gesagt, ich bin eben in Fachkunde Verhaltenstherapie, ich bin aber auch systemische Therapeutin, da beende ich gerade noch meine Fachkunde. Und da haben wir so als grundtherapeutische Haltung die Haltung des Nichtwissens. Und die finde ich ja an sich deshalb auch total super, weil ich kann nie einen anderen Menschen komplett verstehen. Ich kann versuchen, mich ihm anzunähern. Und das ist natürlich auch genau der Punkt, den wir hier noch mal mehr mit in den Fokus nehmen können. Und deshalb, was ich gerne mache mit den Jugendlichen zum Beispiel, ist, dass ich sage, hey, zeigst du mir mal deinen TikTok-Stream. Wie gesagt, das haben wir uns dann jetzt auch neulich wieder angeguckt. Dass ich frage, warum machst du das? Und worüber man natürlich auch immer wieder sprechen kann, und da hilft uns natürlich die Psychotherapie, ist, dass die zugrunde liegenden Werte ja nicht unbedingt sich ändern. Also das heißt, dass natürlich auch eben sowas wie Sicherheit, also der Wunsch nach Sicherheit ist, glaube ich, für alle Menschen nachvollziehbar. Und dann ist halt wieder einfach die Frage, wie lebt der oder die Jugendliche das in ihrem oder seinem Alltag aus? Also das heißt, eine gemeinsame Basis zu finden und dann immer wieder natürlich auch zu akzeptieren, dass wir bestimmte Dinge nicht verstehen können. Und vielleicht auch das zu akzeptieren, dass Jugendliche anders auf ihre Zukunft gucken als wir. Und das ist, glaube ich, auch das, was, also wenn man sich dann eher auch mit aktivistischen Jugendlichen beschäftigt, dass oft auch so diese Wahrnehmung besteht, dass sie denken, dass ihre Sorgen kleingeredet werden. Und da würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir das stärker validieren, weil zum einen kann keiner von uns in die Zukunft gucken. Wir wissen alle nicht, was in 5 Jahren ist oder auch nur, was morgen ist. Und da einfach an der Stelle zu sagen, ich sehe, wie es dir geht, und ich kann das nachvollziehen und verstehen. Und lass uns gemeinsam schauen, wie du damit weiter vorwärts gehen kannst.
Apropos Sicherheit, das geht ja so schnell. Da kann dann eine Antwort, eine fiese Antwort auf Social Media reinkommen und der Tag ist gelaufen. Und man kann sich nicht dagegen wehren. Das kommt dann einfach rein.
Genau, und es ist eben einfach einmal eine Sicherheit auf so einer individuellen Ebene und aber natürlich auch auf einer Ebene der Weltlage. Und damit beschäftige ich mich auch wissenschaftlich. Das ist die sogenannte Unsicherheitstoleranz oder Intoleranz eben auch. Also das heißt, inwiefern kann ich das, und da sind wir wieder genau bei diesem Akzeptieren, inwiefern kann ich es akzeptieren, dass ich nicht weiß, was morgen passiert oder in 5 Jahren passiert? Dass ich versuche, mir ein Modell zu schaffen, mit dem ich irgendwie eine Vorhersage mache und gut leben kann, aber eben auch akzeptieren kann, dass ich nicht alles kontrollieren kann. Und in unseren Psychotherapien geht es ja auch ganz oft um das Thema Kontrolle. Also einmal beim Thema Essstörung, aber auch oft bei Angststörungen. Und das ist natürlich was, was dann oft auch für PatientInnen total schwer ist. Und was, wo wir aber, glaube ich, alle gerade so auch üben müssen in dem, was so in der Welt passiert und wo so eine gewisse Unsicherheitstoleranz uns helfen kann. Und die wirklich interessanterweise sich auch wissenschaftlich immer wieder zeigt, dass die hochprädiktiv ist, zum Beispiel für Angststörungen und auch eine ganz wichtige Rolle jetzt aktuell im Umgang mit den großen globalen Krisen spielt.
Ja, das ist dann wiederum für alle
Genau.
Generationen interessant.
Das ist generationsübergreifend, da kann jeder mit fast was mit anfangen.
Ja, und vor allen Dingen, wenn dann die Eltern im Grunde natürlich ihr Kind beschützen wollen oder ihm Sicherheit bieten wollen, sie sind ja auch mit ihren eigenen Ängsten unterwegs und wenn die zum Ausdruck kommen, dann war wieder alles für die Katz. Wo sind denn, ja.
Genau, und da ist aber auch da wieder, finde ich, gibt es natürlich so ganz, ganz interessant, wenn man sich einmal die Psychotherapie selbst anguckt, aber auch das, was wir aus der Forschung wissen, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass Eltern auch selber so eine Unsicherheit oder Angst haben, damit irgendwie umgehen können und damit natürlich wieder auch ein Modell sind für ihre Kinder, wie man mit solchen Themen umgehen kann. Und das bedeutet natürlich nicht, dass man jeden Nervenzusammenbruch vor seinen Kindern haben sollte, sondern den Nervenzusammenbruch vielleicht eher mit anderen Erwachsenen. Aber einfach, dass es grundsätzlich auch sinnvoll ist, dass Kinder merken, dass uns Themen beschäftigen, dass sie uns emotional mitnehmen und ihnen aber dann gleichzeitig auch zu zeigen, wie kann man denn mit sowas potenziell umgehen. Und das kann natürlich auch sowas sein wie: Ich akzeptiere jetzt erstmal, dass ich das nicht lösen kann. Ich akzeptiere, dass es mir nicht gut geht. Und ich mache aber trotzdem weiter und versuche morgen vielleicht eine neue Lösung zu finden. Also es das heißt nicht, dass man als Eltern sofort eine Lösung finden muss. Aber ich finde eben gerade diesen Anspruch, den es oft gibt an Eltern, dass sie so tun müssen, als wäre die Welt perfekt oder als wäre ihr Leben perfekt. Das ist überhaupt nicht sinnvoll. Also wir wissen, dass es für die Entwicklung überhaupt nicht sinnvoll ist, sondern wirklich diese Emotionen eigentlich vorzuverdauen und den Kindern damit auch eine Handreichung zu geben, wie sie selber mit solchen Gefühlen umgehen können.
Ja, wie ist denn das Verhältnis eigentlich zwischen Kindern oder Jugendlichen und ihren Eltern heute?
Es war noch nie so gut wie heute. Also das war früher, also gerade auch, glaube ich, natürlich, wenn man sich so autoritäre Erziehungsstile anschaut, wesentlich schlechter. Das heißt, wir haben, die Kinder leben länger bei ihren Eltern, sie verstehen sich aber auch besser mit ihren Eltern, sie erzählen ihnen mehr. Es gibt auch häufiger so diesen Gedanken, ja, ich will das später genauso machen wie meine Eltern. Also, dass die Eltern einfach auch ein gutes Modell sind. Was ich tatsächlich interessant finde, ist, dass wir gleichzeitig eben auch einen Anstieg der psychischen Belastung von jungen Menschen haben. Und das ist sowas, wo ich selber auch glaube, oder wo auch, glaube ich, die Forschung nochmal neue Ideen und Modelle für entwickeln muss. Ein Punkt daran ist natürlich sicherlich auch, dass wir konstant überschätzen, welchen Einfluss Eltern eigentlich auf ihre Kinder haben. Also das heißt, auch da kann man sich, glaube ich, an bestimmten Stellen so ein bisschen locker machen, dass Eltern ihre Kinder begleiten können, aber weniger Einfluss haben, als es ihnen vielleicht recht wäre, zeigen uns die Studien immer wieder. Aber das heißt, grundsätzlich geht es denen eigentlich erstmal recht gut miteinander.
Schön zu hören. Ja, zum Erwachsenwerden gehört ja auch die Selbstwirksamkeitserfahrung und dass man was bewirken kann in der Welt. Wie bildet sich das in Ihrer Forschung ab? Und was heißt das für PsychotherapeutInnen?
Genau, also das ist ein ganz zentraler Gegenstand, womit wir uns in unserer Forschung zu gesellschaftlichen Krisen vor allem beschäftigen, ist eigentlich, wie können wir damit umgehen? Also das heißt, wie können wir, und zwar auf einer psychologischen Ebene, nicht auf einer politischen Ebene, das heißt, wie kann ich mit solchen Krisen umgehen? Und ein Beispiel aus unserer Forschung ist zum Beispiel, dass wir, und ich bin experimentelle Forscherin, das heißt, bei mir gibt es immer verschiedene Bedingungen und ich mache Grundlagenforschung, jetzt keine großen repräsentativen Studien, sondern ich versuche Mechanismen zu verstehen. Und in einer Studie haben wir zum Beispiel Klimastress induziert, einfach über ein kurzes Video. Und dann haben wir unterschiedliche Instruktionen gegeben, also je nach Gruppe randomisiert. Eine Gruppe hat gar keine Instruktionen bekommen, eine Gruppe hat die Instruktionen bekommen, hey, du kannst sowieso nicht furchtbar viel tun, du bist ja nur einer alleine, also das, was vielleicht auch zum Teil in Medien transportiert wird. Und die dritte Gruppe hat die Instruktionen bekommen, auch du kannst schon was tun, tu dich mit anderen zusammen, sprich drüber und so weiter und so fort. Also eigentlich Dinge, die man in so einem sogenannten sinnfokussierten Coping eigentlich machen würde, wo auch klar ist, ich kann allein das Problem nicht lösen, aber ich kann mich mit anderen zusammentun und auch an etwas Höheres, an etwas Großes Ganzes glauben. Und da sind wir eigentlich auch bei einer individuellen Selbstwirksamkeit, bei einer wahrgenommenen Selbstwirksamkeit. Und in unserer Studie hat sich wirklich sehr schön hypothesenkonform gezeigt, dass diese positive Selbstwirksamkeitserwartung zum verminderten Stress geführt hat, zu mehr adaptivem Coping, also dass die einfach mit diesem Klimastress, den wir induziert hatten, besser umgegangen sind. Was ich positiv fand, war, dass derselbe Effekt auch in der Kontrollgruppe sich zeigte. Das heißt, die haben vermutlich von selber auch zu solchen Strategien gegriffen, sich selber so eine sehr positive Selbstwirksamkeitserwartung zu geben. Zugleich hat es aber auch gezeigt, dass wenn man eben den Leuten sagt, hey, du kannst eh nichts tun, dann führt es einmal dazu, dass sie weiterhin ängstlich sind und dass sie wirklich auch in maladaptive Bewältigungsmuster abrutschen. Und das war erstmal so eine erste Pilotstudie. Wir greifen das jetzt weiter auf, dass wir jetzt versuchen, darauf aufzubauen und bis zum Beispiel auch so globalen Stress mit sozialem Stress zu vergleichen. Sozialer Stress ist einfach schon wissenschaftlich sehr gut untersucht und dass wir versuchen auch, inwiefern gehen wir mit globalem Stress anders um als mit sozialem Stress. Und grundsätzlich, also welche Bewältigungsmuster, die wir aus anderen Stresssituationen kennen, sind denn vielleicht auch hilfreich für globalen Stress? Und das ist insofern ganz interessant, weil wir einfach unseren Blick nochmal weiten und auch einfach anfangen zu verstehen, dass es für bestimmte Probleme keine direkte Lösung gibt. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns da sehr viel abgucken könnten von ForscherInnen und KollegInnen in der psychoonkologischen Forschung oder im Palliativbereich, weil das natürlich auch einfach Ereignisse sind, mit denen man umgehen können muss, wo man nichts dran ändern kann erstmal.
Ah, das ist nochmal ein guter Hinweis, denn grundsätzlich leitet sich ja aus Ihren Forschungen ab, dass es genau darum geht, also über das zu sprechen, wo die Kinder oder Jugendlichen halt was erreichen können oder überhaupt sich selbstwirksam fühlen können. Sowieso erwarten ja jetzt die Älteren viel von den Jüngeren, dass sie es irgendwie hinkriegen, das, was die älteren Generationen vielleicht nicht mal angepackt haben.
Genau, und aber eigentlich zeigt sich in der Forschung, hat sich auch in einer Studie von uns gezeigt, dass diese Themen, diese großen globalen Themen oft in der Psychotherapie nicht angesprochen werden. Dass auch die Therapeutinnen das Gefühl haben, es ist also zum Beispiel das Thema Krieg, Klima ist doch gar kein großes Thema. Corona war durchaus ein Thema, einfach weil es auch viele Regularien im Gesundheitssystem gab. Und gleichzeitig, dass dann durchaus auch der Gedanke besteht, auch die PatientInnen trauen sich nicht unbedingt, das anzusprechen, weil das ist ein Thema, was alle haben. Das ist ja gar nicht ein individuelles Thema von mir. Also, wo man jetzt zum Beispiel sagen könnte, vielleicht ist jemand mit einer Depression in Behandlung und der denkt sich dann, ja, was soll ich jetzt das Thema Klima ansprechen? Da kann ja meine Therapeutin auch nichts dran ändern und die ist genauso davon betroffen. Ich muss mit der jetzt meinen Job besprechen und dass ich da belastet bin, weil das ist das, was ich ja auch tatsächlich ändern kann. Und das heißt, dass man da einfach sagt, okay, vielleicht muss man für bestimmte Themen auch den Raum öffnen und einfach sagen, hey, diese Themen gibt es auch, die kannst du hier besprechen, musst du nicht besprechen, kannst du aber. Und auch da wieder Anleihen aus anderen Bereichen gibt es KollegInnen, die sagen, dass es eigentlich ähnlich ist wie bei sexuellen Funktionsstörungen, dass man einfach dieses Thema präsent machen muss und den Raum öffnen muss, dass man es ansprechen darf und dass es kein Tabu ist.
Das war der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Redaktion Christina Jochim und Simon Hübner. Mehr zu den Themen dieser Folge finden Sie in den Shownotes und auf der Webseite der DPTV. Abonnieren können Sie Leben heißt Veränderung überall da, wo es Podcasts gibt. Jeden Monat gibt es eine neue Folge. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Die Mailadresse lautet podcast@dptv.de.